Also es gab die Minicomputer wie die PDPs, aber es gab weiterhin die Mainframes, diese richtig großen, raumfüllenden Maschinen, wie hier die Iliac oben links. Und die wurde genutzt ab 1972, um ausgewählte User zu vernetzen. Also die bekamen eine Telefonleitung in diese Zentrale, in diesen Zentralcomputer in Chicago, in Illinois eben, und konnten sich dort Programme aufrufen. Auf speziellen Plasma-Bildschirmen, die auch damals schon entwickelt wurden, also spezielle farbfähige Plasma-Bildschirme, und dort natürlich nur Lernspiele machen. Also sie konnten das Zeiss-Modell Planetarium, wie funktioniert das Auge und Kurvendiskussion, also all solche Dinge machen. Plato war eigentlich ein pädagogisches Netz und war so das Experiment, kann Schulunterricht am Computernetz stattfinden. Auch so, dass die Schüler nicht im Unterricht kommen müssen. Und das wurde halt hier mit einigen wenigen ausgesuchten Teilnehmern ausprobiert. Hier sehen Sie mal Homelink, Your Computer to an Intelligent World von Control Data. Also er sitzt da zu Hause und alle haben ein Telefonkabel zu diesem Rechen. Damals waren Rechenzentren halt noch richtige Zentren. Also war die Welt in Ordnung. Alles ging von diesem Elektronengehirn aus, was da leuchtend am Horizont steht. Und da sind dann die vernetzten Benutzer. Interessanterweise bewegen wir uns derzeit wieder auf so eine Vision hin mit Maschinen, die dann in the Cloud, also die Cloud ist dann halt die Wolke am Horizont, aber die gesamte Infrastruktur wird von der Cloud zur Verfügung gestellt und ihre Geräte sind im Grunde genommen so eine Form von Terminals. Gut, aber das war in den 70ern auch eine technische Notwendigkeit, sie brauchten entsprechend viele Modems. So sah das dann im Recht. Jeder Benutzer hatte halt ein Telefon, da konnten sich dann 30 Leute einwählen und wenn die Leitungen besetzt waren, dann war halt Schluss. Mehr konnten sich dann nicht einwählen. Es gab zwar das ARPANET, aber die Technologie stand hier nicht zur Verfügung. Es waren Direktleitungen an den Zentralcomputer, der in der Lage war, so schnell zwischen den einzelnen Benutzern hin und her zu schalten, dass sie das Gefühl hatten, der Computer gehört nur ihnen. Das sogenannte Timesharing. Wenn Computer so schnell werden, dass sie sagen, User, du langweilst mich, du tippst nur 20 Mal pro Sekunde oder 5 Mal pro Sekunde, in der Zeit kann ich vieles andere machen, ja, dann habe ich halt noch 20 andere Benutzer, die alle tippen und ihre Daten ein- und ausgeben wollen und da hat der Computer dann genug zu tun. Und selbstverständlich würde Plato nicht nur dazu benutzt, um didaktisch hervorragendes Lehrmaterial abzurufen, sondern natürlich bildeten sich wie bei den Telegrafen Communities, die E-Mails schrieben, die chatteten, die Instant Messaging hatten, so wie WhatsApp, die Bilder austauschten und all das machten, was man mit normalen Netzen macht. Sie kommunizierten. Sie schrieben eigene Programme. Zu den Spielen komme ich dann später, weil das dieses Plato stellte eine Schnittstelle zur Verfügung, dass sie eigene Lernsoftware irgendwie abspeichern konnten. Und das wurde selbstverständlich dafür genutzt, Computerspiele zu schreiben. Und was erhalten ist heute oder was noch interessant ist, sind genau diese Spiele und gar nicht so sehr die didaktischen Anwendungen. Also das ist so insofern prägend, weil die Leute, die bei diesem Plato beteiligt waren, auch die Benutzer, die werden dann Ende der 70er Jahre in die Homecomputer-Szene drängen und sagen, Mensch, die Spiele, die wir damals hatten, die wollen wir wieder haben. Und diese Idee einer vernetzten Umgebung, in der mehrere Spieler gleichzeitig, so Multiplayer-Games, vielleicht nicht massively, aber zumindest Multiplayer-Games, in der viele Spieler gleichzeitig das gleiche Spiel spielen, miteinander, gegeneinander, in Teams, was hier alles vorbereitet wird, das wird in den 80er Jahren dann nach und nach wieder erobert werden, weil man nicht mehr solche riesigen Rechenzentren braucht. So, und das andere große Thema in den 70er Jahren ist der Xerox PARC. PARC ist das Palo Alto Research Center. Ich weiß nicht, ob ich davon schon mal berichtet habe, nee, ich glaube Ihnen noch nicht. Xerox ist die große Kopierfirma. Xerox hatte eigentlich das technische Monopol auf Bürokopierer, was jeder ständig braucht, um Briefe zu archivieren, zu kopieren. Also die hatten Milliarden, also wirklich unglaublich viel Geld und wussten gar nicht, wohin damit. Sie wissen wie Apple heute, die wissen gar nicht, wohin mit ihrem ganzen Geld. Hatten aber dieses Gefühl in den 60er und 70er, jetzt kommt diese Digitaltechnik, die wird irgendwas ändern, wir wissen aber nicht was. Und sagen, okay, wir haben 100 Millionen Dollar, also so, wir haben die Portokasse mal geöffnet und gründen ein Forschungszentrum, in denen geschaut werden soll, was bringt die Zukunft der Digitaltechnik? Also wie sieht aus Xerox-Sicht, wie sieht die Zukunft der Kopiertechnik aus? Und für 100 Millionen bekamen sie damals die besten Computerwissenschaftler der ganzen Welt, die sich dort zusammenfanden. Und die erfanden entsprechende Prototypen für Maschinen, wie zum Beispiel den Xerox Alto 73 als Bürocomputer, der so Dinge hatte wie Rastergrafik. Also wir sind jetzt weg von den Vektorbildschirmen der Röhrenmonitore und haben so viel Speicher in das Ding verbaut, das kostete ja auch also zigtausende Dollar, ist ja nur ein Prototyp. Wir haben so viel Speicher eingebaut, dass wir für jeden Bildpunkt ein Bit reservieren können. Also es ist entweder weiß oder schwarz. Und Rastergrafik, das ist heute, Sie kennen überhaupt nichts anderes. Also Sie kennen ja gar keine Vektorgrafik mehr, aber Rastergrafik, das ist halt die normale Grafik, die man kennt. Es wurde eine Maus entwickelt, das, was Sie inzwischen ja schon wieder durch Touchpads ersetzen. Aber die Maus wird nicht hier entwickelt, aber die wird an diesen Xerox Alto gehängt mit 3 Tasten. Es gibt das Graphical User Interface mit Windows und Icons, das sich so an der Büro-Metapher orientiert mit den Ordnern, in denen Dokumente drin liegen. Was dann später von Apple und danach noch von Microsoft kopiert werden wird, das wird hier konzeptionell erstmal vorbereitet und prototypisch umgesetzt. Mit den Windows-Icons, Menus, Pointers, also WIMP, das sind so diese 4 Elemente eines Graphical User Interfaces. Die Maus steuert selbstverständlich einen Pointer, also so einen kleinen Zeiger. Und wenn ich auf bestimmte Bereiche klicke, dann rollt so ein Menü auf, Kontextmenüs. Es wird das Ethernet entwickelt als Vernetzung von Computern untereinander. Das kannte man schon aus dem Sage-Netzwerk und aus dem ARPANET, das gibt es ja alles in der Zeit schon. Und wenn man 100 Millionen hat, kauft man sich Leute ein, die an diesen Projekten mitgearbeitet haben. Aber das Ethernet ist so ein Büronetz. Das ist das, was Sie jetzt, wenn Sie Ihren Computer aufhaben, von dem Kasten da hinten in der Ecke bekommen. Nur halt in Funkform, damals war es noch in Kabelform. Die E-Mail wird, habe ich Ihnen ja auch letztes Mal gezeigt, die wird nicht entwickelt, aber hier eingebaut. Aber auch sowas wie der Laserdrucker, der nebenan steht, wird hier entwickelt. Das E-Paper, was wir heute haben, elektronisches Papier, wird hier entwickelt. Das Tablet, der Tablet-PC, damals noch unter dem Namen Dynabook, wird hier entwickelt. Objektorientiertes Programmieren. Es entsteht alles im Xerox Park. Und als dann Xerox die Geschäftsführung mit ihrem starken Blick auf Kopiertechnik irgendwann mal fragt, so, jetzt zeigt mal, was ihr habt. Dann wurde ihnen das alles gezeigt, was ich ihnen gerade irgendwie erzählt habe. Und dann sagen sie, und kann man damit gut kopieren? Dann sagen die, nö, kopieren nicht. Dann brauchen wir es nicht. Raus mit dem Zeug. Und dann kam Steve Jobs und ließ sich das alles zeigen und erkannte sofort die Bedeutung, die diese Technologie hat und kaufte sie wirklich, also lizenzierte sie für ein Apple und ein Ei. Nein, das heißt, daher kommt nicht der Firmenname Apple, aber gründet dann seine Firma, also in seiner Firma Apple, die war da schon gegründet, da kommen wir noch hin, aber baut diese Graphical User Interfaces in den Apple Macintosh ein, der dann 84 auf den Markt kommt. Und im Grunde genommen haben sich alle seitdem entwickelten Computersysteme an den Xerox-Erfindungen bedient, weil Xerox damals nicht in der Lage war, die Bedeutung dieser Technologie zu erkennen für die Gesamtgesellschaft, weil sie immer nur auf ihr Produkt, ihr Kernprodukt, Kopiertechnik geguckt haben. Und da war das alles viel zu ausgreifend. Die Computer, also neben dem Xerox Alto wurde auch der Xerox Star entwickelt und der wiederum vermarktete sich schlecht. 1972 kommt der erste Mikroprozessor von der Firma Intel. Also diese Miniaturisierung habe ich uns jetzt so ein bisschen, bin ich darüber weggesprungen, dass man Transistoren, wir hatten ja schon den Übergang von der Röhre zum Transistor, habe ich Ihnen gezeigt, mit dem Whirlwind, der da zum TX, also Transistorized Experimental Computer wird, dass man von einer, sagen wir mal, fingergroßen Baustein zu einem fingernagelgroßen Baustein übergegangen ist. Das sind die Transistoren. Und was Ende der 60er Jahre entwickelt wurde, war der integrierte Schaltkreis. Also dass man diese Transistoren noch viel kleiner macht, indem man sie wie ein Foto belichtet auf eine Metalloberfläche und die wird dann weggeätzt, sodass was übrig bleibt, ein elektronischer Baustein ist. Und Intel war da marktführend und ist marktführend bis heute und wird 1972 mit dem 8008, der wird dann später der 8080, dann 8086, 286, 386, 486. Und damit beginnt dann, im Prinzip ist das der Uropa der Chips, die Sie in Ihren Computern haben. Also die gesamten PC-Architekturen und inzwischen ja auch die Apple-Rechner basieren alle auf diesen Intel-Chips. In Telefonen und Smartphones sind andere Architekturen verbaut, aber die basieren letztlich auch darauf. Also das fängt hier an, diese Miniaturisierung. Und diese Miniaturisierung bedingt dann einerseits, dass wir eben billigeren Speicher bekommen, billigere Recheneinheiten und plötzlich werden Computer noch billiger, also und für jedermann verfügbar. 1973 entwickelt Ed Roberts einen kleinen Computer, nee, 1974 entwickelt er den, den er vermarkten kann für unter 1000 Dollar. Nee, unter 300 Dollar. Was ist hier der Preis? Kann man sich bestellen. Also für, ich glaube, es waren 300 Dollar, war so die Schallgrenze. Konnten Sie sich so einen Bausatz bestellen von der Popular Electronics, das ist ein Elektromagazin. Und die haben halt im Dezember 1974 das an ihre Abonnenten ausgeliefert. Und man konnte sich für diese 300 Dollar so einen Bausatz bestellen und diesen Computer zusammenbauen, den Sie da unten sehen, den Altair. Der hat keinen Ausgabebildschirm, der hat keine Controller oder Tastaturen als Eingabe. Sie konnten den schrittweise programmieren, indem Sie diese Schalter umlegen und dann sagen, programmieren. Sie mussten halt die Befehle kennen. Das musste man alles im Kopf haben oder auf irgendwelchen Listen stehen haben. Aber es war ein Computer. Damit konnte man schon so Dinge wie Lichtleisten laufen lassen oder Additionen und Subtraktionen ausführen. Also unnötige Sachen, also die man nicht wirklich braucht, aber die man selber programmiert hat. Und jetzt beginnt, nicht zuletzt, weil dieser Bausatz dann auch noch nicht so selbsterklärend war, gründet sich eine Szene von computerbegeisterten jungen Männern, muss man sagen. Und also das sind die gleichen, die sonst auch Eisenbahnen akribisch nachbauen, also Miniatureisenbahnen, die sich völlig auf diese Computer stürzen und sagen, endlich habe ich meinen eigenen Computer. Ich habe immer davon gelesen und so, aber jetzt endlich habe ich mal einen. Und die gründen sich zusammen in Clubs, die Homebrew Computer Clubs, also die Homebrew zu Hause gebrauten Computer. Und tauschen Erfahrungen aus. Wie baut man das richtig zusammen? Was kann man programmieren? Was kann man mit dem Ding eigentlich machen? Da treffen sich unter anderem Paul Allen und Bill Gates und schreiben ein BASIC. BASIC ist eine Programmiersprache für den Altair. Hier sehen Sie noch die berühmte Lochkarte und bringen das mit in Ihren Club und müssen dann feststellen, dass diese Lochkarte, also auf diesen Lochstreifen, keine Karte, Lochstreifen, da waren die Programminformationen gespeichert. Müssen aber feststellen, dass ihre Lochstreifen oder ihr Programm ständig kopiert wird und schreiben damals einen großen Brief also an die ganze Community und sagen, ihr klaut Software, you're stealing Software, wir wollen davon leben und ihr klaut uns unsere Software. Und so was entsteht hier? Hier entstehen die Homecomputer, also PCs für jedermann, nicht für Schulen, Forschungseinrichtungen, sondern für Leute, die das Geld aufbringen, sich einen Computer privat zu leisten. Hier entsteht die Softwareindustrie, weil bis dahin Software immer so, das war immer so eine Beigabe. Computer waren so teuer, da war die Software geschenkt dazu. Es hat, bei DEC hieß es auch immer, wenn man gute Hardware hat, kommt die Software from heaven. Also das kommt dann einfach. Das schreiben Leute und die verschenken das, das gehört zum guten Ton, weil man es eben verschenken kann. Man kann so eine Software, so einen Lochstreifen, kann man kopieren und behalten. Also diese verlustfreie Kopie des Digitalen, das zeigt sich in solchen Speichermedien wie Lochstreifen. Man kennt es eigentlich von Texten ja auch. Sie können einen Text abschreiben, dann haben Sie eine Kopie des ursprünglichen Textes und der Informationsgehalt ist immer noch der gleiche. Es ist nicht mehr die gleiche Anmutung der Schrift, aber das ist egal. Man kann immer noch lesen was und immer noch das mitnehmen, was vorher drin stand. Und mit dieser Möglichkeit der verlustfreien Kopie, im Gegensatz zu den Tonbändern und den Schallplatten, die bei jeder Kopie, die Kopie wurde immer schlechter, die verlustfreie Kopie, die hat kein Original mehr, das Original spielt keine Rolle. Die hat auch keine Knappheit, deswegen, also dadurch, dass er beliebig oft reproduzieren kann, ist nichts knapp und wo nichts knapp ist, gibt es auch keinen Preis. Preise entstehen ja nur, wenn Angebot und Nachfrage auseinanderdriften und es mehr Nachfrage als Angebot gibt. Aber etwas, was nicht knapp ist, weil es beliebig oft und auch beliebig billig kopieren kann, ohne dass die Kopie schlechter wird, da kann die Nachfrage so groß sein, wie sie möchte, weil das Angebot auf jeden Fall immer größer ist, haben Sie keinen Preis. Heute erleben Sie das mit Filmen, Musik, E-Books, wo Sie das Gefühl haben, das gibt es doch alles kostenlos im Internet. Warum sollte ich dafür Geld ausgeben? Zumal ich ja, da ich es mir sonst gar nicht kaufen würde, entsteht auch kein Sachverlust. Ich stehle niemandem etwas. Wenn ich in den Supermarkt gehe und eine Bohnenbüchse klaue, dann haben die eine Büchse weniger. Wenn ich aber im Internet einen Film runterlade, dann hat das Internet nicht einen Film weniger, dann habe ich einen mehr. Das ist ein großer Unterschied, dass das Digitale eigentlich an sich kein knappes Gut ist. Und unsere gesamte Ökonomie basiert auf der Vorstellung, dass wir knappe Güter handeln und irgendwie einen Ausgleich finden müssen, dass jemand, der diese Büchsen produzieren kann, sie dem, der sie haben will, zur Verfügung stellt. Da muss eine Menge Aufwand betrieben werden. Mit Bits muss auch eine Menge Aufwand betrieben werden, aber der wird durch die pauschale Gebühr irgendwie abgegolten. So, und damit kämpft die Industrie, kann man sagen, seit es sie gibt. Nämlich diese Vorstellung, die Produktion und Veredelung von Bits, also von solchen Löchern in Lochstreifen, die sind ganz gewählt gesetzt. Da haben Allen und Gates hatten sich richtig Mühe gemacht zu überlegen, an welche Stelle muss dieses Loch kommen. Da steckt viel Arbeit dahinter. Aber die Kopie war total einfach. So, und jetzt die Frage, was ist das Ding wert? Ist es sein Materialwert? Nee, ist mehr. Den Knappheitswert, das Ding ist nicht knapp. Ich kann das in eine andere Maschine einlesen und dann gebe ich eine Kopie raus, habe ich zwei davon. Und aus zwei mache ich vier und dann acht. Und Sie sehen, Sie kennen ja das Spiel, wie schnell sich das hochgeht. So, und also sagen Sie, nein, wir müssen das irgendwie anders schützen. Heute gibt es komplizierte Techniken, rechtliche, also Gesetze, die sagen, Sie dürfen das. Sie dürfen es einfach nicht kopieren. So, Sie können es, aber Sie dürfen es nicht. Es wird eine Menge Aufwand betrieben, um ihnen das Gefühl zu geben, dass es was Schlechtes ist. Und damit haben die damals angefangen. Die haben diesen Brief geschrieben, gesagt, was ihr macht, ist Diebstahl. Ihr ruiniert uns, das ist gemein und also ihr sollt das nicht machen. So, und ihre junge Firma Microsoft, die sie damals gegründet haben, die lebte von der Produktion von Software, im Gegensatz zu allen anderen Firmen, die bis dahin von der Produktion von Hardware gelebt haben, IBM, DEC und viele andere, die immer gesagt haben, wir vermieten oder verkaufen Geräte und die Software, ach, nehmt sie doch einfach dazu. Könnt ihr ja eh nur auf unseren Geräten laufen lassen, also kommt ihr ja doch wieder zurück. So, und hier entsteht jetzt eine Abkopplung der Hardware von der Softwareindustrie, die alle überrascht hat, die niemand verstanden hat, außer, muss man sagen, Microsoft. IBM ging dran zugrunde, nein, nicht ganz, aber IBM verlor alles, was sie an Hardwareproduktion hatten, weil sie immer gesagt haben, boah, diese Software braucht kein Mensch, also hat keinen Wert, die Leute kaufen ja doch unsere Produkte. In den 80ern wird sie das ihren Weltmarktführer, ihre Weltmarktführerposition in der Hardwareindustrie kosten, weil es plötzlich ganz viele Geräte gibt, die alle die gleiche Software ausführen können, sodass die Kunden nicht sagen, boah, ich brauche ein IBM-Gerät und die Software egal, sondern nein, ich will einen MS-DOS-Rechner haben, aber der muss nicht von IBM sein, das ist viel zu teuer. Ja, und inzwischen ist klar, Hardware ist wichtig, aber was interessant ist, ist die Software, die drauf läuft. Und das ist auch so ein Ding, was 1974 beginnt. Und Sie müssen das immer aus einer Zeit sehen, als es nicht so war. Also heute ist es klar, dass es so gekommen ist, aber das war in den 70ern nicht klar. Und die, die das so gesehen haben, die mussten sich gegen erheblichen Widerstand durchsetzen. So, also hier entsteht, nicht? Also Paul Allen, Bill Gates, die Gründer von Microsoft, und die Firma gibt es ja nur noch immer sehr erfolgreich. Aber 76 entsteht in der gleichen Szene, also in dieser Homebrew, dieser Bastelszene, werden sich irgendwie Steve Wozniak und Steve Jobs zusammentun und sagen, okay, dieser Altair, den zu basteln, das ist einfach viel Arbeit. Und so viel Zeit haben viele nicht oder so viel irgendwie Feinmotorik, um diese ganzen Bauteile zusammenzulöten. Wir bieten ihnen ein fertig konfektioniertes Gerät an. Also wir verkaufen Hardware und das ist dann anders als der Altair. Steve Wozniak war ein brillanter Hardware-Hacker, der im Gegensatz zu allen anderen immer was schaffte mit weniger Bauteilen und jedes Bauteil zählt in der Zeit. Und sie verkauften 1976 den Apple One, den ersten Home-Computer. Also das ist hier noch so eine Version auf Holz, so ein Prototyp auf Holz geschraubt. Die schraubten sie dann in der Garage von Steve Jobs Schwester irgendwie zusammen und verkauften die für $666,66 und so. Da steckt noch viel Ideologie aus den 70ern hin und viel irgendwie Hippie-Musik. Und da gibt es Sie können so Dokumentarfilme anschauen, unter welchen Bedingungen damals gearbeitet wurde, so diese Vorstellung, man arbeitet an der Zukunft und ist so eine Garagenfirma und das Ökonomische, also diese 666 ist natürlich symbolisch aufgeladen, weil es da irgendeinen Song gab, der da gerade wichtig war. So, und das wurde dann verkauft und hier wird er dann hier, Bite into an Apple, 666, können Sie das dann kaufen. War ein Achtungserfolg, also verkaufte sich verblüffend gut für, also war nicht da, wer braucht sowas eigentlich, wofür kann man es eigentlich brauchen? 1977 geht es dann schon, hier sehen Sie links Steve Jobs, rechts Steve Wozniak und in der Mitte ein Manager, dessen Name ich vergessen habe. Das ist das Drama bei Apple, also das wurde halt immer überschattet von dem charismatischen Firmengründer und wechselnden, ich glaube, Scully ist das sogar, der von wechselnden Managern, die dann sich um das Ökonomische gekümmert haben, weil sowohl, also Wozniak war der Techniker, dem war die ökonomische Verwertung, ist sie bis heute eigentlich egal. Jobs war der Visionär, der mehr an der Gestaltung des Produkts und auch nicht so sehr an der, also der war schon am Geld interessiert, aber da nicht so besonders begabt. Der war eher begabt darin, gute Leute in seine Firma zu holen. Und die haben sich dann immer irgendwelche Manager von anderen Firmen geholt, die sich um die Vermarktung kümmern, die aber selber nicht so viele Visionen hatten. Sie sehen hier 77 den Apple II, das wird ein sehr wichtiger Homecomputer werden und die Grundlage des Apple-Imperiums legen. Also beides entsteht, sowohl Microsoft als auch Apple entstehen und Intel im Grunde genommen auch entsteht, alles in den 70er Jahren in dieser jungen Zeit der Mikrocomputer. 1974 entsteht aus dem ARPANET, also diesem einen Netzwerk für Forschungseinrichtungen, das Internet, aus dem Wunsch, mehrere Netze zu verbinden. Sie haben einerseits das Aloha-Netz, um die Inseln in Hawaii miteinander zu verbinden. Das Problem ist dort, dass bei diesen Inseln, da können Sie keine Telefonleitungen dazwischen legen. Die werden durch Stürme und Unwetter irgendwie abgerissen. Unterseekabel wäre zu teuer gewesen, also wurde da per Funk kommuniziert. Dann haben Sie das SAT-Netz, was gebaut wurde, um mit Militärposten im Feld zu reden. Also wenn Sie dann irgendwie einen Jeep haben, dem können Sie auch keine Leitung mitgeben, wie er abrollt. Also müssen Sie den irgendwie erreichen, Telefon, also ist alles zu unsicher, mit Funk zu arbeiten, weil es gerade in Vietnam gibt zu viele Hügel, da ist Funk nicht so richtig sinnvoll. Also mit Satellit. Der eine funkt zum Satellit hoch und der Satellit funkt an alle runter. Und jetzt wollte, und dann hat man das ARPANET, was einerseits ein, also diese zivilen Forschungseinrichtungen als dann auch militärische Standorte verband. Und jetzt wollte man diese drei Netze miteinander verbinden, die aus Grund von so geografischen Umständen ganz unterschiedliche Topologien hatten. Die funktionierten technisch ganz unterschiedlich. Und man konnte nicht das eine Netz wie das andere aufbauen. Und was jetzt Wynton Cerf und Bob Kahn machten, sie erfanden Protokolle, um oder diese Gateways dazwischen. Es gibt immer spezielle Maschinen, die sind in beiden Netzen zu Hause. Der kann sowohl funken als auch mit dem Telefonmodem reden. Sogenannte Gateways. Die sitzen zwischen zwei Netzen. So, und dann musste man die Kommunikation klären, dass wenn jemand aus dem Funknetz in das Satellitennetz will, dann muss er den Rechner richtig adressieren und dem also richtig sagen, wie er da hinkommt. Das haben die geregelt in sogenannten Protocols, also Protokolle wie aus der Diplomatie, so geregelter Kommunikationsablauf, erst die Fanfaren, dann der Teppich, dann der Handschlag. Und so ist das bei Computern auch. Erst sage ich dir, wer ich bin, dann sage ich dir, wen ich adressiere, dann sage ich dir, welche Daten ich habe. Und das haben die standardisiert und damit ein Netz von Netzen erfunden. Und das wurde dann halt das Internet, das Netz mehrerer Netze. Und das Interessante am Internet ist, und das ist genau das Internet, mit dem Sie jetzt gerade arbeiten, das Interessante am Internet ist, dass es auf die darunterliegenden Netze, also das spielte keine Rolle mehr. Das ARPANET wurde in den Ende der 80er Jahre abgeschaltet. Das gibt es einfach nicht mehr. Es gibt überhaupt keinen Computer mehr, der in dem ARPANET ist. Dem Internet ist das egal, weil es sich halt an andere Netze anbinden kann. Und das entsteht 1974. Immer noch sehr eingeschlossener Benutzerkreis. Das wird erst in den Mitte der 90er Jahre kommerzialisiert und bis dahin ist es was für Forschungseinrichtungen weiterhin, so wie das ARPANET auch, für militärische Einrichtungen. Aber es wird zunehmend auch internationalisiert. Gleichzeitig mit dem Internet entsteht, auch hier schon, muss man sagen, eigentlich schon in den Ideen aus den 50er, 60er Jahren, aber das B-Netz, das B-Telefonnetz als Funknetz. aus dem sich dann das C, D, E-Netz, UMTS und LTE entwickeln. Also LTE ist so der aktuelle Stand, UMTS ist immer noch das Verbreitete und die anderen kennen Sie zum Teil, also so in E-Plus schwingt der Name noch mit. Also die haben einfach verschiedene, so einfach alphabetische Reihenfolge für technische Standards, wie man Telefone, also wie man das Telefonnetz in Funknetz verwandeln kann. Und das ist nicht, es ist halt nicht so ein CB-Funk, wo Sie einfach sagen, okay, ich habe hier eine Funkstation, sondern auch da brauchen Sie wieder technische Einrichtungen, Sendemasten, Empfangsmasten, Sende- und Empfangsanlagen, Überleiteinrichtungen, Fernsprechteilnehmer, sodass Sie von dem einen Telefonnetz dann auch in das andere kommen. Auch das war so ein, also es war halt bekannt, dass es gab, dann war das was für exzentrische Multimillionäre, die halt gerne ein Autotelefon haben wollten, bis es dann sich in den 90er Jahren auch oder in den 80er, 90er Jahren kommerzialisiert hat, auch durch neue Netze, die dazu kamen, insbesondere das D-Netz und das E-Netz, sodass es inzwischen, gibt es ja in Afrika einige oder in Entwicklungsländern einige Bereiche, die das Kabelnetz überspringen, so Leapfrogging nennt man das, also die hüpfen über einen Entwicklungssprung, also in der technischen Entwicklungsstufe und bauen ihre gesamte Infrastruktur auf Funkbasis auf. Da müssen sie überhaupt keine Kabel ziehen. Das spart ihnen viel Geld und die können sofort mit Mobilfunk anfangen, während das ja in den amerikanischen, europäischen Industriestaaten so vom 19. Jahrhundert allmählich sich dann rausgewachsen hat. Und inzwischen, muss man sagen, zieht das Telefon zunehmend entweder direkt in den Funk um oder übers Internet, dieses Voice-over-IP, das sie als Fernsprechteilnehmer gar nicht mitkriegen, aber letztlich verschicken sie IP Nachrichten, also Internetnachrichten, wenn sie telefonieren, sodass man sie schaut. Und das Netz selber, das Kabelnetz, wird halt benutzt, um DSL oder ähnliche Angebote zur Verfügung zu stellen und über die dann auch telefoniert wird. Also es findet eine große Konvergenz von diesen ganzen Technologien statt, die für Sie als Nutzer eher transparent ist, weil Sie immer noch verschiedene Geräte haben. Aber unterhalb der Anwenderschicht, die Sie jetzt bedienen, also bemüht man sich, diese Netze doch zusammenzuführen. Auch das fängt alles in den 70ern an und wird bis heute entsprechend verfeinert. So, kulturhistorisch passiert in den 70ern auch das ein oder andere. Also jetzt fangen wir mal wieder nach Japan an. Kawaii ist der Begriff für niedliche und süße Darstellungen, die so ein bisschen diese, also Manga hat sich lange an Disney orientiert und findet seine eigene Bildsprache in so einer reduzierten Form hier. Also Hello Kitty ist ja bis heute eine bekannte Marke, die 74 in die Welt kommt. Und sehr stark die Kulturprodukte aus Japan prägen wird. Die auch hier im Manga oder im Anime geht es weiter. Also haben wir auch schon gesehen, gibt es also diese Mechas, die aus den Jungs-Mangas kommen. Jetzt haben sie die Sentais. Also auch das ist so die Power Rangers unter den Manga-Figuren. Also diese Vorstellung, dass diese Helden in Fünfergruppen zusammenarbeiten, entsteht 72 und auch das wird dann Rollenspiele prägen, wenn sie dann immer ihre Gruppen von vier oder fünf Figuren haben aus den japanischen Rollenspielen. Es gibt deutsch-japanische Koproduktionen. 1974 Heidi, das ja im Prinzip in der Schweiz spielende Geschichte, die aber in so einem Anime übersetzt wird, der wird immer mal wieder gesendet, vielleicht kennt der ein oder andere von Ihnen ja noch diese Serie, die 74 an den Start geht, die Biene Maya von 76 oder Pinocchio von 76, in denen der europäische Zuschauer zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal, aber doch jetzt in geballter Form den Kontakt mit japanischer Anime-Ästhetik bekommt, die sich doch sehr stark von den Disney-Filmen unterscheidet. So, und das ist wiederum sowas, das fängt hier an, das ruht dann lange Zeit und wird dann Ende der 80er wieder dann sehr stark werden, als dann also so viele Animes kommen, dass es tatsächlich diese amerikanische Comicproduktion, auch die französische Comicproduktion stark zurückdrängt und irgendwann so das dominante grafische Darstellungsprinzip wird. Also Sie finden inzwischen, glaube ich, mehr Animes und Mangas so unter Jugendlichen als so die klassischen DC- und Marvel-Comics. Science-Fiction entwickelt sich, also es gibt, wie gesagt, es gibt immer noch, das ist so diese High-Science-Fiction im Sinne von Gesellschaftskritik, diese gesellschaftskritischen Filme entwickeln sich weiter, Dystopien kommen, Soylent Green, den wir schon mal kurz gesehen hatten, weil da so dieses Computerspiel, Computerspace auftauchte, so als dystopische Zukunft. Wie sieht es eigentlich aus in der Welt, wenn uns das Essen ausgeht und man nur noch von Algen leben muss? Und wie sich da so die Gesellschaft drum entwickelt und dann rausfindet, dass in diesen Algen ja auch ganz andere Lebensmittel verarbeitet werden. Also ein Lebensmittelskandalfilm, wenn Sie wollen. Rollerball als Zukunft des Unterhaltungsfernsehens. Was machen wir mit einem Publikum, das auf immer mehr Action und immer gewalthaltige Fernsehinhalte setzt? Und dann so eine Sportart, der halt, in denen so die Gladiatoren gegeneinander antreten, aber immer zum Amüsement des Publikums. Also es ist keine Kritik am Sportsystem, sondern am Fernsehen, am Fernsehsystem. Und gerade in Amerika, wo ja der Fernsehkonsum deutlich höher war, vielleicht auch dadurch, dass es nicht so zentralisierte Fernsehsender gab wie in Europa, war der Fernsehkonsum viel, viel höher und entsprechend auch die Kulturkritik setzte da früher ein als in Europa. The Stepford Wives thematisiert die Frage der Robotisierung. Also da haben sie halt, ich weiß nicht, da wurde ja vor ein paar Jahren auch mal, gab es ein Remake, also wo in so einem Dorf, wo halt die Männer ihre ganzen Frauen ersetzen durch willfährige Roboter und so ein junges Paar dahin zieht und auch allmählich merkt, dass irgendwas in dem Dorf nicht stimmt. So eine Mischung aus Science-Fiction und Horror, wenn Sie wollen. Oder Logan's Run, auch hier nach der ökologischen Katastrophe oder dem Dritten Weltkrieg, wo sich Städte dann unter Kuppeln irgendwie einrichten und auch da sich die Frage stellt, wie wird eigentlich so eine Gesellschaft verwaltet und was passiert mit Menschen, die da ausbrechen wollen. Also das sind so Science-Fiction-Themen, die die 70er Jahre, also den Science-Fiction der 70er Jahre sehr stark prägen, bis man sagen muss, bis dann Star Wars kommt und diese Science-Fiction dann doch für mehrere Jahrzehnte eigentlich von der Bildfläche verschwindet. In den letzten Jahren gibt es wieder einige Versuche, Science-Fiction in dieser Richtung weiterzuentwickeln. Dann haben Sie Westworld von 1973, was ich Ihnen deswegen zeige, weil hier Computergrafik, sehen, das ist so Computergrafik. Also verpixelt, das habe ich ja, dieser Vergnügungspark, Westen-Vergnügungspark, der von Robotern bevölkert wird und immer Roboter heißt immer Amok. Also es ist so eine Trope. Also Roboter werden immer vernünftige, bewusstseinsfähige Entitäten, die entweder mit ihrem Schicksal hadern oder sich gegen ihre Schöpfer wenden. Gehört irgendwie dazu. Und was Sie haben, ist Yul Brynner, der einer, also Sie sehen, das ist echte Visual Effects, wenn Sie so wollen, der halt den hier jagt, den Protagonisten, weil er den irgendwie umbringen will. Der will nämlich alle Menschen umbringen, sonst wäre es ja kein vernünftiger Amoklauf. Und Sie sehen hier so Point-of-View-Shots, wo dann der Protagonist feststellt, aha, der hat eine Wärmebildkamera, so die frühen Prädatoren. Und das war für den Zuschauer 1973 natürlich schon mal eine ganz neue Bildsprache, die da auftauchte. Wie sehen eigentlich Computer die Welt? Oder wie sehen Roboter die Welt? Also so eine Pixelisierung. Und wie kann er ihn reinlegen? Das kriegt er nämlich auch gleich mit, indem er sich neben der Fackel versteckt und dieser Roboter halt eine Wärmesuchkamera hat und die dann auch nicht HDR-fähig ist, sodass er erstmal geblendet ist und so konnte er sich dann gut verstecken. Haben wir eigentlich Ton? So, also das... Oh, ich bin hier im falschen... Das ist Westworld von 73. Ich will ja auch mal so ein bisschen so die Geschichte des Animationsfilms mit unterbringen. Und Future World hatte ich Ihnen schon mal als Bild gezeigt. Und das ist Ed Catmull und das sind wiederum die Pixar-Leute. Und hier sieht man den Ausschnitt aus 3D-Rendering. Aber ein bisschen vorspringen. Also hier wird die dann eingescannt, die Hand, und dann haben sie ihre erste Wireframe-Animation der Hand. So, und wenn Sie das dann im nächsten Film aus, das ist, glaube ich, dieser Future World Animation, dann sehen Sie die Hand. Sehen Sie die Hand hier? Das ist einfach so eine aus diesem alten Demo. Jetzt ist es Teil eines viel größeren Projekts geworden, in dem man nämlich nicht mehr nur Hände animiert, sondern ganze Menschen. Das ist Future World, die Fortsetzung von Westworld, in denen halt die Roboter jetzt individuelle Gesichter bekommen. Science. Aber so viel Grafik hatten sie dann auch noch nicht um sich. Genau. So, also das sind so frühe Visual Effects oder frühe Computergrafik. Sie haben ja letzte Woche schon die Anfänge gesehen. Das fängt ganz zart an, weil man gar nicht wusste, was man mit dieser Computergrafik macht. Das passierte auch nur, das gehört auch nur in Science-Fiction-Filme, weil es in andere Kontexte gar nicht reinpasste. Es war ja doch deutlich als Computergrafik zu identifizieren und wird noch ein paar Jahre dauern, ehe es dann auch, also Computergrafik auch in Nicht-Science-Fiction-Filme auftauchen wird. Der Horrorfilm als Genre entwickelt sich weiter mit dem psychopathischen Massenmörder. Also The Texas Chainsaw Massacre legt dann so die Blaupause für die Hannibal Lecters unserer Zeit. Und inzwischen gibt es ja ganze Fernsehserien, die nur auf dem psychopathischen Massenmörder irgendwie basieren, weil jede Woche irgendein anderer erwischt wird, der irgendwie Menschen in Mengen umbringt. Das ist hier so ein Archetyp, wenn Sie wollen, der 1974 in die Kinos kommt, in einem unglaublich gewalttätigen, für die damalige Zeit, aber auch für heute, also aus heutiger Sicht ist man ganz andere Sachen gewohnt, aber für damalige Zeiten ein unglaublich gewalttätiger Film, der viel weniger die Gewalt zeigt, als immer nur so die Andeutung von Gewalt und die Angst der Verfolgten, die sich dann halt da in diesem Chainsaw Massacre langsam dezimieren lassen. Also sie haben ganz viel so dieses Leatherface, heißt der also so ein bisschen, der hat seine eigene Origin-Story, hat immer so eine Signatur, die er hinterlässt, hat eine ganz besonders brutale Art, wie er seine Opfer umbringt. Sie haben diese verlassene Umgebung, in der die Gruppe von Jugendlichen kommt, die dann nach und nach rausgenommen wird. Also ganz viele der Schemata, die Sie heute in solchen Exploitation-Filmen, Horrorfilmen auch wiederfinden, wenn Sie so an Saw denken und The Hostel und so, die im Grunde genommen alles Erben von dem Texas Chainsaw Massacre sind. So, zur Spielegeschichte der Zeit hatte ich ja das als abschließende Folie der letzten Saison gehabt. Also 1972 beginnen die Konsolen, die Computerspielkonsolen, weil die auch schon in den, nicht Prototyp, 67 werden die ersten Prototypen gestaltet. Und jetzt ganz pikant, Ralph Baer zeigt diesen Prototyp Anfang 72 auf einer Messe. Nolan Bushnell, den wir schon getroffen haben, weil er diesen Computerspace vermarktet hat, der sieht diesen Prototyp von Ralph Baer, insbesondere auch dieses Tennisspiel, und wird dann Ende 72 mit Pong auf den Markt gehen. Und Pong ist so im Grunde der erste Arcade-Automat, der kommerziell erfolgreich wird. Ich kann Ihnen Pong mal zeigen. Pong 1972. Wobei ich fast davon ausgehe, dass das ein Imitat ist. Was Sie hier sehen, die Spieler können ihre Schläger nur noch hoch und runter bewegen. Bei der Magnavox Odyssey waren die ja frei im Raum bewegbar. Das ist so ein Pong-Problem, nicht? Wie kriegen Sie das, wie können Sie das eigentlich auflösen? Also das ist Pong. Ich mache das hier mal weg. Pong von 1972 mit der ganz einfachen Regel Avoid Missing Ball for High Score. wird also als Spiel weniger geht gar nicht, kann man sich kaum vorstellen. Es ist ein Multiplayer-Spiel, es ist ein Sportspiel, was so aus dieser Tennis, also gar kein, im Grunde genommen ist ja Tennis auch ein Ballerspiel, sie schießen halt immer auf die Lücke, wenn sie so wollen. Und hier haben sie aber eben nicht so diese Weltraum-Schieß-Metaphorik, sondern naja, das, was man von anderen Spielen in der Zeit dann so auch erwartet hat, eben so eine Sportthematik. Es gibt Sport- und Karten-Glücksspiele, das sind so die typischen Casino-Spiele. Was mit Pong passieren wird, es wird halt in diese Arcades, hier sehen Sie mal ein Bild, es wird einfach in die Arcades gestellt. Also ganz normal neben die Billardtische, die Flipper, steht da jetzt einfach auch der Pong-Automat. Da hat man einen Distributionskanal, man hat Kunden, die genau für so eine Unterhaltung hinkommen, im Gegensatz zum Flipper jetzt auch mal zu zweit spielen können. Und Pong wird ein Riesenerfolg. Also es gibt so der Sage nach, riefen regelmäßig bei Bushnell, riefen die Kunden an und sagen, hört zu, euer Automat ist kaputt. Und dann kamen sie hin und stellten fest, da waren so viele Münzen drin, dass keine mehr reinpasste. Also er war einfach voll. Das lief über dieses Gerät und deswegen konnte man nicht weiterspielen. Und es verdrängte dann zunehmend, das werden wir noch sehen, so in der nächsten Sitzung, wie dann zunehmend die Flipper verschwinden und dann durch neue Spielautomaten ersetzt werden. Weil man natürlich sieht, dass, also mit Pong, das war der eine Erfolg, aber es gab da noch andere Ideen, was man eigentlich mit dieser Technik, die man jetzt zur Verfügung hatte, nämlich man hat einen Fernsehbildschirm und einfache Schaltkreise, mit denen man das umsetzen konnte. Da steckt kein Computer im heutigen Sinne dahinter. Das ist ein Analogcomputer, der auch genau nur Pong spielen kann und vielleicht dann auch so zwei, drei andere Spiele mit Zweischlägern oder Hockey oder Fußball oder Squash und so. Aber es ist nicht so eine frei programmierbare Maschine, wie man das von Computern erwartet. Hier sehen Sie eine Pong-Variation, Table Tennis als Cocktail-Kabinett. Diese Aufbauten nennt man Kabinetts und da gibt es halt die Stand-Up-Kabinetts, so wie wir oben einen haben, an dem Sie stehen müssen. Aber es war natürlich die Idee auch, Sie können ja vielleicht auch im Tennisclub, wenn Sie dann schon sind und gerade Pause machen, können Sie halt am Tisch sitzen. Die stellen wirklich Drinks auf die Oberfläche, ist halt noch so eine Glasschicht drüber. Dann ist der Fernseher in den Fuß eingelassen und sie spielen dann im Sitzen das Spiel, sogenannte Cocktail-Cabinets von Nutting Associates, die halt Pong versucht zu vermarkten, hat weniger Erfolg, weil in den Cafés sind die Leute, die in die Cafés gehen, das sind nicht die gleichen, die diese Computerspiele in den Arcades spielen, die wollen auch wirklich ihre Ruhe haben, sodass Nutting Associates nicht so viel Erfolg mit den Cocktail-Cabinets hat. Bis heute gibt es es kaum, gibt es auch kaum noch. Also man hat selten einen Café, wo man einen Bildschirm im Tisch eingelassen hat, dann sieht man ja auch nichts, wenn man da was abstellt. Irgendwie klappt das nicht. Aber die Upright-Cabinets, die wiederum erobern die Arcades. Und was kommen wird, ist Pong-Klone. Also es werden Chips gebaut, die nur Pong spielen können oder Pong und eben, wie gesagt, diese fünf Variationen, die sie haben können. Wir haben oben, deswegen ist es hier drauf, das Universum TV-Multispiel von 1978, wenn Sie mal den Original-Pong spielen wollen. Wir haben ja noch einen Röhrenfernseher, so einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, der dazu funktioniert. Das Gerät ist häufig defekt, aber man repariert es immer mal wieder. Also es funktioniert noch grundsätzlich. Und Sie sehen dann, Telstar hat seinen eigenen Telstar Arcade. Das ist zum Beispiel ein ganz abenteuerliches Gerät, in dem man die gesamte Hardware drin hat. Wenn Sie es so umdrehen, dann können Sie Rennen fahren. Wenn Sie es so umdrehen, haben Sie ein Schießspiel und hier haben Sie dann noch einen Pong. Oder Nintendo fängt an mit dem Nintendo Color TV Game 1977. Und es gibt, naja, der Markt ist sehr schnell gesättigt, weil es unglaublich viele Pong-Klone gibt. Sodass 1977 der erste Konsolencrash kommt. Also der Markt konsolidiert sich. Es gibt 20 Anbieter, die im Grunde genommen das gleiche Produkt am Markt haben und nicht genügend Kunden. Also die Kunden kaufen sich das einmal, dann ist gut und so, jeder will es nun auch nicht haben, sodass es 1977 zum ersten Konsolencrash kommt. Und die Geschichte der Konsolencomputerspiele ist eine Geschichte der Crash. Also es wird dann, Mitte der 80er gibt es nochmal einen Crash, Ende der 80er gibt es einen Crash und es gibt immer einen Crash, wenn zu viele Anbieter auf den Markt drängen, aber die nicht genügend neue Ideen oder neue Produkte haben. Und inzwischen braucht man keine Crash mehr, weil es praktisch nur noch drei Anbieter gibt, Nintendo, Sony und Microsoft, die Konsolen am Markt haben. Es gibt eine Menge kleine Konsolen, aber das sind Nischenprodukte und wenn da es zum Crash käme, würde das auch fast niemand merken. So, dann gibt es 72 Hunt the Wampus. Ein auf Textbasis basierendes Spiel. Das ist, wir gehen wieder zurück, wir gehen jetzt weg von den Arcades und gehen jetzt zu den, wieder zu den Minicomputern. Hund the Wumpus ist, you're in the room 13 of the cave and have 5 arrows left. Also sie sind in einem Icosaeder, in einem 20-seitigen Würfel, wenn sie wollen, immer auf den Kanten und haben immer die Möglichkeit, von einem Raum in drei andere Räume zu gehen. Und sie müssen den Wumpus finden und erschießen. Und sie können immer sagen, in welchen Raum sie gehen wollen oder in welchen Raum sie schießen wollen. Und entweder treffen sie den nicht. Thunk, the arrow can't find a way from 13 to 14 and flies randomly into room 13. Thwack, a sudden piercing feeling informs you that the ricochets of your wild arrow has resulted in its wedging in your side, causing extreme agony. The evil Wumpus, with its psychic powers, realizes this and immediately rushes to your side, not to help, alas, but to eat you. Chomp. Care to play another game? Also der Wumpus jagt sie durch das Labyrinth und sie jagen den Wumpus und können immer in den Nachbarraum gehen und dort reinschießen oder reinlaufen und meistens werden sie von dem Wumpus gefressen, aber ab und zu können sie ihn auch erschießen. Kein jetzt besonders wichtiges Spiel, aber das erste Spiel, wo sie immer auf Textbasis, sie müssen immer Texte eingeben, also es reagiert auf ihre Texteingabe. Deswegen ist es wichtig, weil daraus später die Text-Adventures werden. Dann haben sie Maze War von 1974, was wiederum in die... Was macht ihr denn? Maze War 1974. Das führt uns nämlich zurück in das Palo Alto Research Center.
The Alto prior art involves an Alto computer designed by Xerox in Palo Alto, California in the early mid-70s.
Beachten Sie übrigens die sehr logische Größe des Monitors, der natürlich eine DIN A4-Seite in Gänze zu fassen vermag. Was ich bis heute nicht verstehe, dass alle Büromonitore nicht in der Lage, die sind ja irgendwie mehr breit als lang, und sie, wenn Sie Brief schreiben, müssen Sie immer scrollen. Habe ich nie verstanden, warum man nicht sagt, für Bürokräfte, selbstverständlich kriegen Sie einen DIN A4-tauglichen Monitor. War damals eben, es war ja auch für Büros gebaut. Problem war, es war viel zu teuer. Aber hier sehen Sie auch die 3-Tasten-Maus, hier sehen Sie ein 5-Finger-Keyboard. Da legen Sie 5 Finger drauf und können das dann bewegen. Also es ist ganz faszinierend, als Interface ist verschwunden. Unter dem Tisch gibt es einen Knieschalter, da können Sie auch noch was machen. Also es war ein voller Körpereinsatz und die Tastatur. Aber was Sie hier haben, durch Ethernet verbunden, gab es ja, war ja eine Erfindung in dem Alto Park. Sie haben zwei von diesen Altos miteinander vernetzt. Das ist ein... Daraus werden dann später die Disketten, aber das war halt noch so eine Filmrolle. Also ein Magnetband ist da drin. Auch achten Sie hier, der Bildschirm ist weiß mit schwarzer Schrift. Man merkte dann später, dass das Weiß viel, also es ist ja eine Lichtquelle, es ist ja kein Papier. Und so viel Licht ist sehr anstrengend für die Augen. Sie zwinkern weniger, dann trocknen die Augen aus. Und also es ist insgesamt viel anstrengender. Aber man wollte die Bürokräfte auch wieder von dem gewohnten schwarze Schrift auf weißem Grund abholen und hat deswegen den Rasterbildschirm, den man hatte, so gestaltet, dass man weißen Hintergrund hatte. Diese Version, es gibt seit 74 Maze War.
Traversing around the maze in a standalone mode. itself, just moving around in a maze. And of course, you can see upstairs to the three-dimensional view that you would be able to see.
So hier springen wir nach vorne. Jetzt haben Sie Bomber und Killer im gleichen Maze.
Yours trying to find Bomber. And when he finds Bomber, he will be able to see Bomber's eyeball. And if Bomber happens to be looking in the right direction, Bomber will be able to see Killer's eyeball. And sure enough, if Bomber sees, you see Killer coming toward him now down the hallway. Well, Killer is moving down the hallway, and now we're facing each other, and each sees the eyeball of the other.
Sie bewegen also so einen Augapfel durch das Labyrinth. Das ist halt die Kamera. Also das ist wieder die Idee, wie erklärt man sich, dass man so eine Sicht hat und dann sagt man halt, ja gut, halt mehr braucht es nicht an Modell, mehr haben sie auch nicht an dran. Also Sie haben im Grunde mal, es ist so ein Shooter, wenn Sie wollen, also es, dafür war es gedacht. Hier sehen Sie die Fassung von 74 noch nicht auf dem, auf diesem Schwarz-Weiß-Bildschirm. Ist so ein Labyrinth-Jagdspiel, wurde aber von vielen benutzt, nicht etwa um das Spiel zu spielen, sondern es gab zusätzlich zu dem Spiel noch eine Chat-Funktion, wo man sich Schmähungen zuschreiben konnte. Aber viele haben sich halt getroffen in der Mitte des Labyrinths und gesagt, okay, wir chatten. Hatte ich Ihnen ja schon mal gesagt bei den Telegrafen, dass wir darauf zurückkommen werden. Ähnlich wie, die, wie das Plato-System hat man es auch hier mit der Möglichkeit zu tun, zu kommunizieren, die entsprechend genutzt wird. Weil Maze War eines der wenigen sinnvollen Anwendungen war für dieses Computernetz jenseits des Transports von Daten. Also es gab halt keine Chatrooms, weil die Idee des Chats irgendwie noch nicht klar war, aber es wurde dann schnell genutzt, als man Maze War hatte. 74, das ist sowohl kulturell als auch spielerischer Kontext, Gary Gygax und Dave Arneson entwickeln Dungeons and Dragons aus wiederum Brettspielen oder Tabletop-Spielen und haben im Grunde genommen so Kriegssimulationen, Napoleon-Kriege oder Südstaatenkriege mit Fantasy-Elementen aus dem Herrn der Ringe angereichert. Also sie haben jetzt die typischen Herr der Ringe-Völker, Zwerge und Elfen, Halblinge, Menschen, Orks, Goblins, also die tauchen alle auf und die entsprechenden Magiefähigkeiten, Kampffähigkeiten und können dann mit den Würfeln, die man aus den Tabletop-Spielen kannte und auch den Brettspielen wie Risiko oder Diplomacy, können sie hingehen und Rollenspiele spielen. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal Tabletop- oder Fantasy-Rollenspiele gespielt hat, also nicht am Computer, sondern Pen-and-Paper-Spiele. Das entsteht 74. Aber eben nicht aus dem Nichts, sondern basierend auf den Fantasy-Literaturen seiner Zeit und sehr stark inspiriert von der Tolkien-Welt und von den Spielen, jetzt gerade den Brettspielen seiner Zeit. Bis heute ist es ja, jetzt gibt es gerade dieses Jahr oder im letzten Jahr die 5. Auflage erschienen. Also die Szene gibt es weiterhin, aber Rollenspiele selber wurden dann im Laufe der Jahrzehnte von den Computerrollenspielen aufgesogen und übernommen, sodass die meisten Spieler Rollenspiele aus dem Computer kennen und nur wenige die Pen-and-Paper-Varianten jemals gespielt haben. Wir wollen, glaube ich, demnächst einen Spieleabend machen, also einen Pen-and-Paper-Spieleabend, sodass die Interessierten unter Ihnen zumindest mal kennenlernen, wie das funktioniert. So, und dann das wie versprochene Plato-Spielsystem. Hier entsteht D&D, sehen Sie schon oben. 74 entstehen schon die ersten Plato-Spiele. Mal gucken, ob wir das haben. Plato. Das Interessante an dem Plato-System ist, es gibt von alten Plato-Mitarbeitern gibt es sowohl eine Server-Emulation, es wird dann auch gepflegt, Sie können die alten Spiele spielen. Also hier können Sie dann würfeln, Ihre Stärke, Intelligenz etc. Also man hat sich bemüht, schon Ende 74, also Anfang 74 kam Dungeons and Dragons raus und Ende 74 gab es schon auf Plato die erste Simulation der Regeln. Und hier haben Sie das Labyrinth, in dem Sie sich bewegen, in Echtzeit, wie man das sich so vorstellen kann. so mit Texten. Und dann finden sie verschiedene Gegenstände und dann wird immer gesagt, you have discovered a chest, press to open or to delete, you have discovered a pile of gold. Kann man dann irgendwie aufnehmen. Das läuft auch textbasiert. Ist schon außerordentlich mühsam als Spiel. Also das aus heutiger Sicht zu spielen ist sehr mühsam, aber für den damaligen Spieler, der auch sowas gar nicht kannte, ist es im Grunde genommen egal, weil es immer noch mehr ist als reine Fantasy. Es ist ja nur eine reine Visualisierung und der Computer kümmert sich so ein bisschen um die Statistik. Also der kümmert sich um das Character Sheet, um das Inventory, um insbesondere um das Würfeln, wenn man auf irgendwelche Gegner trifft. So, und das ist so das frühe D&D. Aber Sie haben noch andere Spiele, also D&D 74. Hier unten sehen Sie eine Visualisierung, die mit besserer Grafik auskommt. Also haben Sie wirklich auch so eine kleine Ritterfigur, die Sie durch das Labyrinth bewegen. Sie haben Space Sim, also einen Space Simulator, in dem Sie durch das Weltraum fliegen und dann versuchen müssen, irgendwie andere abzuschießen und Handel zu treiben. Das, und zwar Mehrplayer-Mode, das ist das erste Massive-Multiplayer-Online-Game, wenn Sie so wollen. Da konnten, glaube ich, bis zu 20 Leute gleichzeitig spielen. Sie haben Airfight von 1974 als... Also wir können ja mal gucken, ob wir Space Sim uns anschauen können. Plato. So sieht das aus und das war halt so ein Bernstein-Monitor, an dem Sie das sehen können, der wird heute emuliert. So, und das ist schon, genau, die Star Trek, das Ganze aus dem Star Trek-Universum. Also Sie haben da Klingonen gegen die Föderation. Ich gucke mal, ob ich Ihnen ein bisschen Grafik zeigen kann. Also viel mehr Grafik als das gibt es aber nicht. Also es ist mühsam, dieses Spiel heutzutage anzuschauen, aber auch zu spielen, zumal die Bildwiederholrate auch noch sehr schwach ist. Genau, jetzt können Sie hier so als guter Pilot den Winkel einstellen, um die Steuerung vorzunehmen. Hier unten haben Sie so die wichtigen Statistiken. Das richtete sich an ein ganz spezielles Publikum, dieses Spiel. Das war jetzt nicht so zwischendurch mal spielen, sondern Sie haben sich dann die Help-Files, wie man navigiert in Space Sim, wie Sie das in 3D-Raum machen, wie Sie mit Polarkoordinaten arbeiten, um den richtigen Kurs einzustellen. Und im Grunde genommen ist es was von einem Lernspiel, weil Sie nämlich die Grundlagen des Navigierens lernen, aber es wird nicht verkauft als Lernspiel, sondern halt als Weltraumsimulation für Trekkies oder für Weltraumfreunde. Und Star Trek, also das frühe Star Trek von, ich glaube, 67 bis 69 war diese erste Fernsehserie. Das war ja alles in der Pre-Star Wars-Zeit. Wir hatten aber die Mondlandung schon hinter uns, sodass das Interesse an Weltraum und Weltraumspielen ungebrochen war. So, und dann haben sie noch ein anderes Spiel. Jetzt machen wir mal Schluss mit Plato-Spielen. Airfight ist ein Flugsimulator. Sie haben einen Panzersimulator, in dem sie dann im 3D-Raum irgendwie gruppenweise gegeneinander antreten. Später dann Moria 75 ist ganz klar aus dem Herrn der Ringe genommen. Auch ein Rollenspiel mit so einer Zentralansicht des Dungeons, in dem Sie sich bewegen und links und rechts die entsprechenden Spielerstatistiken. Nolan Bushnell wird sich verstreiten mit seinen Mitarbeitern und Key Games ist die Konkurrenz zu Atari und versucht, ihre Arcade-Automaten entsprechend zu platzieren. Sie haben hier Tank. Ich kann es mir jetzt noch leisten, zeitlich Ihnen ein paar Spiele zu zeigen. Das wird dann später wahrscheinlich nicht mehr möglich, weil es dann so viele gibt. Hier sind so auch so ein Labyrinthspiel. Sie haben den schwarzen und den weißen Panzer und der schwarze den weißen abschießen und umgekehrt, also ein reiner Shooter. Das gibt es heute noch so als Minispiele manchmal. War ähnlich erfolgreich wie Pong, also war so der zweite erfolgreiche große Titel wie Pong, der jetzt auch hier, zack, das war's. Damit haben Sie alles gesehen. der hier auf so eine Militär-Metaphorik setzt als Spielprinzip. Und im Gegensatz, nicht, das ist ja die, sind ja die gleichen, die auch schon Space War kannten, aber gesagt haben, Weltraumspiele sind wir uns nicht sicher, wir nehmen lieber so ein Thema. Grand Track 10 von 1974 als Arcade Racer. Donnerstag, Klassiker der Spielegeschichte, geht es um Rennspiele, da zeige ich Ihnen das auch noch. Auch hier wieder interessant, also ich finde immer die Werbung spannend in der Zeit, sowohl diese Idee der Immersion, da braucht man schon einen Helm, echte Rennfahrer spielen Grand Track 10 und haben auch ihre Groupies dabei, die das entsprechend bewundern. Also das durchzieht ja die Computerspielgeschichte bis heute, dieses sehr spezielle Frauenbild, was also eben da lange historische Wurzeln hat, weil natürlich die meisten Spieler in dieser Zeit Männer waren, die halt mit dieser Form von Darstellung auf thematische Aufarbeitung sich viel stärker angesprochen gefühlt haben, aber auch in der gesamten Werbung entsprechend adressiert wurden. Also hier haben Sie so ein Top-Down-Spiel, in dem Sie halt diesen Track durchfahren müssen. In dem Fall aber, wenn Sie an diese Seitenwänder prallen, dann wird das Auto auch irgendwie aus dem Rennen genommen, weil es eine Kollisionserkennung gibt. Und ist so das erste Arcade-Rennspiel, wenn Sie wollen, 1974. Und 1975 kommt dann Adventure. Das muss ich Ihnen dringend zeigen, zumal Cyrus das letztes Mal zu kurz gezeigt hatte, Adventure, weil wir das in der Vorlesung hatten bei Adventure-Spiele schon dran, aber da wollte ich Ihnen zumindest mal gucken, ob ich es Ihnen zeigen kann. Kann ich nämlich nicht. Mal schauen. Den Link habe ich mir leider nicht mitgebracht. Das ist nämlich das Text, genau. Welcome to Adventure, Original Event und so weiter, bla bla bla. Start Game. What's next? Would you like instructions? Nope. You are standing at the end of a road before a small brick building. Around you is a forest, a small stream flows out of the building and down a gully. Enter building. Jetzt müssen Sie sagen, was Sie machen wollen. You are inside a building, a well house for a large spring. Und dann wird gesagt, was hier alles rumliegt. There are some keys on the ground. There's a shiny brass lamp nearby. There's tasty food, a bottle of water. Get all. Take all. What? Okay, get key. Okay, get lamp. Was haben wir noch? Get food. Okay, get bottle. Get water. Okay. Inventory. Was haben wir bei uns? You are currently holding the phone. A set of key, brass and a taste food, small bottle, water and the bottle. Go outside. Your stand. Jetzt wird wieder beschrieben, was Sie sehen. A small stream flows out of the building and down a gully. What next? Na, Sie sind dran. Bitte? Enter Building waren wir ja gerade. Enter Building. You're inside a building, a well house for a large spring. Look. Sorry, but I'm not allowed to give more detail. I will repeat the long description of your location. You are inside a building, a well house for a large spring. Go out. Jetzt können wir go south. Gehen wir mal nach Süden. You're in a valley in the forest beside a stream tumbling along a rocky bed. Eat rock. I don't know how to apply that word here. Ja, damit sehen Sie aber schon die Grundprobleme der Text-Adventures. Man muss raten, was das System wohl an dieser Stelle versteht. You are feed all the water, the stream splashes in a 2-inch slit in the rock. Downstream, the stream bed is bare rock. Go down. You don't fit through a 2-inch slit. Go south. Ah, you're in 20-foot depression floored with bare dirt. Man sieht, dass Will Crowther Höhlenforscher war. Der hat Das Spiel hat er geschrieben, um die Kinder seiner geschiedenen Frau, seine beiden Töchter, denen zu zeigen, was er so macht in seinem Leben. Ganz dramatische Geschichte. Und beschreibt so ein bisschen seine Höhlenabenteuer. Set into the dirt is a strong steel grate mounted in concrete. A dry stream bed leads into the depression. The grate is locked. Unlock grate. The grate is now unlocked. Und nun? Open grate. It was already unlocked. Okay, go down. You are in a small chamber beneath a three to the surface. A low crawl over cobble leads inwards to the west. The grate is open. Go west. You are crawling over cobbles in a low passage. There is a dim light at the east and the end of the passage. There is a small wicker cage discarded nearby. Klar, nehmen wir die Cage, ne? Okay. Look, cage. Sorry, but I'm to give you more detail. Oh. Open cage. It has no lock. Okay, aber wir können weiter go west. Nach Westen gehen. It's now pitch dark. If you proceed, you will likely fall into a pit. Use lamp. I don't know. Okay, light lamp. Your lamp is now on. Unten sehen Sie übrigens, aber das war nicht im Original. So, you're in the debris room filled with stuff washed in from the surface. A low, wide passage with cobbles becomes plugged with mud and debris here, but an awkward canyon leads upwards and west. A note on the wall says, magic word, Xixi. A 3-foot black rod with a rusty star on it and lies nearby. Also jetzt erkunden Sie wirklich die Höhle und bekommen immer detailliertere Beschreibungen. Hier haben Sie dann sogar noch Comiczeichnungen dazu. Nur um Ihnen mal einen Eindruck zu geben, Cave Adventure Map. Es gab natürlich Menschen, die daraus die Karte gemalt haben, wie dieses Spiel wohl sich darstellt. Sie fangen hier oben an und arbeiten sich dann langsam durch. Wir sind jetzt irgendwo hier. Leider sieht man das jetzt gerade nicht. Sie sehen, da haben sie noch einiges vor sich. Sie treffen auf Bären und Drachen und Zwerge, die ihnen ihre Sachen stehlen. Und das Ganze basiert auch noch auf tatsächlichen Höhlenstrukturen, zumindest einigermaßen. Also es gibt Fotoreihen von Leuten, die gesagt haben, was hat der eigentlich damals wirklich gesehen? Also es ist ein spielhistorisch ist das ein wirklich spannendes Spiel, wenn Sie so wollen. Zumal es dann das erste Text-Adventure seiner Zeit war. Also ab 75 können Sie Adventure spielen und das verbreitet sich über das ARPANET und das Internet in Windeseile, weil es wirklich mal was Neues auch in die Welt gebracht hat. Für Leute, die gar keine, also selbst wenn sie keine in Echtzeit arbeitenden grafischen Displays haben, können sie hier Interactive Fiction erleben. Man muss dazu sagen, dass vielleicht darauf basierend, vielleicht aber auch nicht, 1976 gibt es die Choose Your Own, also 78 Choose Your Own Adventures und 76 The Adventures of You. Das sind diese Bücher, die Sie wahrscheinlich kennen. Da haben Sie auch, wenn Sie nach Westen gehen, dann lesen Sie weiter auf Seite 57, wenn Sie nach Osten gehen, auf Seite 78. Diese Spiele, und zum Teil ja dann auch mit Würfeln, wo Sie dann irgendwas ausprobieren und dann kämpfen Sie und müssen dann ehrlich Ihre Statistiken dann irgendwie verwalten. Das entsteht erst nach dem Spiel und es kann durchaus sein, dass die inspiriert wurden von Adventure, von den Autoren. Also mir ist dazu nichts bekannt. Aber ansonsten gibt es natürlich Bücher, die einen auffordern, irgendwo anders hinzublättern. So die Fußnote gibt es ja nun schon länger. Aber das ist auch eine Form von Spiel, was jetzt kein Computerspiel ist, aber was ganz klar als Interactive Fiction läuft. Das Spannende an Adventure ist aber, Sie können auch nicht schummeln. Sie können, wenn Sie sterben, müssen Sie wieder von vorne anfangen. Und wenn wir jetzt hier Xixi eingeben, you are inside a building, landen wir wieder magisch in dem, also das ist dann wichtig, wenn Sie nämlich die Lampe vergessen, fangen wir von vorne an. Ich kann jetzt aber nicht sagen, stop, undo oder so. Ich kann nicht zurückblättern. Also ich, um diese Höhle zu entdecken, muss ich sie wirklich durchspielen. Bei so Büchern kann ich halt immer sagen, ich bin jetzt doch nicht nach links gegangen und gestorben, sondern ich wollte natürlich nach rechts gehen. Das funktioniert hier alles nicht. So, und das ist dann auch der Unterschied zwischen den Computerspielen, dass sie hier wirklich eine Welt zum Entdecken haben und die kann auch sehr viel größer sein und sehr viel komplexer als das, was diese Spielbücher bieten, weil sie halt noch zusätzliche Inventory-Listen haben. Sie wissen, was sie zu welchem Zeitpunkt mitgenommen haben. Mal öffnet sich die Tür, mal öffnet sie sich nicht. All das lässt sich in Büchern gar nicht abbilden. So, ein anderes Spiel, was noch wichtig sein wird für nächste Woche, eine Fortsetzung von Pong, wenn Sie wollen, ist Breakout von 1976 von Steve Wozniak, also den gleichen, die dann später Apple gründen. Das haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Sie, also, im Grunde genommen haben Sie den Pong-Schläger hier unten und diesmal ist der Ball, der oben nicht von einem Mitspieler abgewehrt wird, sondern von dieser Brick Wall, also von dieser Wand. Und Sie müssen einen Stein nach dem anderen rausschlagen und so die Metapher, da sind Sie, sind so die, Sie wollen aus dem Gefängnis ausbrechen und müssen sich irgendwie durch diese Wand baggern. Das ist Breakout, sehr erfolgreich. Bis heute ist das so ein Spiel, was immer wieder kopiert und irgendwo als Minispiel untergebracht werden kann. Aber Sie schreiben es für Atari. Also das ist ein Auftragswerk und netterweise, ich glaube, Steve Jobs kriegt den Auftrag. Er behält $2000 und Wozniak, der das Spiel faktisch umgesetzt hat, kriegt von Steve Jobs $200. Das sagt viel über den Apple-Gründer aus, über beide, denn sie sind ja Freunde geblieben, auch als es rauskam. 1976 kommen die ersten Portables als neues Mediendispositiv auf den Markt. Ich bin gleich fertig. Hier sehen Sie Autorennen. Sie sehen, hier kommen Ihnen die Punkte entgegen und Sie müssen links und rechts ausweichen. Also das als Autorennen zu verkaufen, ist gewagt, aber es ist das Beste, was man hatte an tragbaren Computerspielen in dieser Zeit. Und Sie konnten mit diesem, hier sehen Sie noch mehr, es gab dann Football und Tennis und was man alles spielen konnte. Hier haben Sie Football, das ist eine andere Variante. Dafür müssen Sie aber Football verstehen, weil also man versteht ja schon Football außerhalb des Spiels. Sie müssen irgendwie durchlaufen. Also die stehen Ihnen im Weg und Sie müssen dann den Weg finden und dann rennen Sie da durch. Das ist der Display. Also auch das ist eine sehr frühe Form eines tragbaren Computerspiels. Und das ist jetzt auch die letzte Folie. Da machen wir dann nächstes Mal weiter. Dieses Adventure von dem Will Crowther hat großen Erfolg, wird auch nochmal angereichert um mehr Rätsel und Tolkien. Aber ist halt kostenlos zur Verfügung. Tim Anderson, Mark Blanc und Bruce Daniels machen sich selbstständig mit Zork. Das ist die erste Text-Adventure-Reihe, gründen die Firma Infocom und die wird in den 80er Jahren, kann man sich gar nicht vorstellen, in den 80er Jahren sind Text-Adventure das dominierende Medium. Gerade Beginn der 80er, alles was gut läuft, gibt es als Text-Adventure. Der Hobbit, der Anhalter durch die Galaxis, eben diese Zork-Reihe. Und da machen wir dann nächste Woche weiter, wenn wir zu den Spielen kommen, um zu schauen, wie sich die Text-Adventure, aber auch die Arcades und die Portables irgendwie weiterentwickeln.